Die Lesung des heutigen Tages steht im Johannesevangelium im zweiten Kapitel in den Versen 1 bis 11. Es ist, wie schon gesagt, die Hochzeit in Kana. Wenn Ihnen möglich ist, erheben Sie sich bitte. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch auch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Halleluja.
Ich brauche mal ein Mikrofon. Ah, jetzt geht's. Die Liebe Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich gehe extra in den Mittelgang, weil irgendwie passt diese ganze Situation hier gar nicht. Man sitzt so hier in Reihe und Glied in den Kirchenbänken und was heute die Botschaft ist, ist die Tatsache, dass Glauben, dass ja, Glauben leben bedeutet im Grunde ein Fest zu feiern, ein Hochzeitsfest. Und dafür gibt es nicht nur dieses eine Beispiel, sondern dieses Thema zieht sich durch das ganze Neue Testament hindurch. Das letzte Jahr war für uns ein Jahr der Hochzeitsfeiern. Das waren so Gemeindehochzeitsfeiern, die eben sehr dicht auch mit der Kerngemeinde zu tun hatten. Und insofern sind wir alle immer sehr bewegt mitgegangen. Hier haben wir auch ein Hochzeitspaar. Wie lange ist das her, Thorsten? 2 Jahre. Ich frage deshalb, wer war denn schon mal auf einer Hochzeit? Einfach mal ein Zeichen. Wer hat schon mal mitgefeiert? Gut, also die meisten. Also ich würde sagen, ich weiß nicht, ob die Gemeinde das auch so sieht, die Hochzeit ist eigentlich das schönste Fest im Leben. Taufe und so ist auch schön, aber die Hochzeit gehört eigentlich schon fast zur Taufe dazu, weil Hochzeit bedeutet, da kommen 2 zusammen, die lieben sich. Das allein rührt schon zu Tränen, wenn so ein Brautpaar durch den Mittelgang geht. Und wenn man dann auch noch verwandt ist mit diesem Brautpaar, ich hatte ja selber sozusagen Hochzeit letztes Jahr, mein Sohn hat geheiratet im September, dann ist man natürlich noch mal viel bewegter. Und man spürt so als Eltern eben, dass darin ein Geheimnis liegt, ein ganzes Leben liegt vor so einem Paar. Und man wünscht diesem Paar von Herzen nicht nur, dass das ein unvergesslicher Tag wird, sondern dass das ganze Leben gelingt, unter Gottes Segen steht und möglichst auch ein Freudenfest sozusagen bleibt. Das alles schwingt natürlich hier mit. Und ich hoffe, ich kann es vermitteln, was das bedeutet für uns als Glauben. In unserer traditionellen Kirchlichkeit ist das so ein bisschen eingeschlafen. Wir sind in eine Routine reingekommen, Aber wir sind mitten in einem Hochzeitsfest. Das will Jesus uns hier mit auf den Weg geben. Und wir werden auch sehen, dass in der Urchristenheit das auch tatsächlich so empfunden wurde. Schauen wir noch einmal in den Ablauf rein. Ich glaube, jeder von uns, der schon mal ein Fest ausgerichtet hat, weiß, wie sehr dem Gastgeber daran gelegen ist, dass das Fest auch gelingt. Und wenn dann irgendwann zwischendurch irgendetwas fehlt und hier sozusagen, sagen wir mal, etwas ganz Wesentliches plötzlich fehlt, nämlich der Wein, der nun, der Wein, wenn ich jetzt an die Urchristenheit denke, unterschied ein Fest von anderen normalen Zusammenkünften. Der Wein machte das Fest mehr oder weniger aus und der ging aus. Katastrophe. Haben wir in der Gemeinde auch schon erlebt. Ich kann mich an eine goldene Konfirmation erinnern, wo wir über 100 goldene Konfirmanden eingeladen hatten und das Essen reichte nicht. Da konnten wir nur nichts dafür. Das lag am Restaurant, die hatten das falsch berechnet und das Essen reichte nicht. Es kriegten also nicht alle die Hauptmahlzeit, sondern immer nur ein paar Beilagen und das meiste davon fehlte. Unangenehm. Und so war das auch hier. Maria ist dabei, gute Hausfrau, hat natürlich die Situation im Blick, stößt Jesus an und sagt, Jesus, hier gibt es ein Riesenproblem. Gleich kommt es zu einer gewaltigen Blamage. Da willst du doch nicht zugucken. Und Jesus reagiert seit 2000 Jahren so, dass die Theologen sich darüber Gedanken machen und den Kopf schütteln und sagen, wie kann er so mit seiner Mutter reden? Was willst du von mir? Oder andere Übersetzungen sind noch schärfer. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Was habe ich mit dir zu schaffen? So übersetzen das auch einige. Also ziemlich grob. Und dann kommt aber dieser entscheidende Hinweis, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das heißt, ich bin also noch gar nicht richtig in Aktion. Und meine Stunde ist auch bezogen auf etwas ganz Entscheidendes. Es meint eigentlich die Kreuzigung bei Johannes. Überall, wo von der Stunde die Rede ist, ist der Augenblick gemeint, wo offenbar wird, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist. Und das ist nach Johannes am Kreuz Golgatha so gewesen. Also meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was willst du von mir? Was soll ich jetzt? Ich kann doch jetzt hier noch nicht aktiv werden. Und dann kommt ein herrlicher Satz. Den finde ich ganz toll. Allein darüber könnte man eine ganze Predigt halten. Da sagt Maria, also ignoriert sozusagen das, was Jesus sagt, ist also stur. Jesus hat ja gesagt, wenn man ein Anliegen vor Gott vorbringt, dann soll man stur sein und dieses Anliegen immer und immer wieder vortragen. Er hat da auch entsprechende Gleichnisse erzählt in dieser Richtung. Maria macht das, bleibt also stur und sagt dann den umstehenden Leuten, ohne die Antwort Jesu letztendlich abzuwarten, was er euch sagt, das tut. Das könnte ein ganzes Lebensmotto sein. Also so möchte ich persönlich leben, dass ich darauf höre und achte, was er sagt. Und das möchte ich tun. Also steckt unglaublich viel hier drin. Ja, und dann wird Jesus tatsächlich aktiv. Also er lässt sich bewegen und sagt dann zu den Dienern etwas Unsinniges und im Grunde zu etwas Unmögliches. Also wir würden mit dem Kopf schütteln. Er sagt, füllt diese Krüge da hinten mal mit Wasser. Und die machen das, die gehen zum Brunnen und füllen die Krüge mit Wasser. Man hat so gerätselt, das können ungefähr 600 Liter Wasser gewesen sein, so richtig so große Krüge waren das. Und ja, Jesus segnet den Inhalt, dann lässt er den Vorkoster rufen, der Vorkoster probiert. Und es ist ein hervorragender Wein, viel besser als der, der vorher verteilt wurde. Und dann wird noch festgestellt, also normalerweise wird der schlechtere Wein zu späterer Stunde, wenn alle schon betrunken sind, so ungefähr, und die das nicht mehr merken, gereicht. Und jetzt aber kommt der beste Wein hinterher. Ist auch so zwischen den Zeilen irgendwie ein tolles, ermutigendes Wort für uns. Denn so geht es doch uns allen. Wir haben doch nichts zu bieten. Bei uns wird auch nur mit Wasser gekocht, wie man so sagt. Mehr haben wir doch nicht. Wir haben letztendlich vor Gott leere Hände. Und Jesus sagt, macht nichts. Gebt mir das, was ihr habt. Gebt mir euer Wasser. Gebt mir eure leeren Hände. Gebt mir eure Unmöglichkeiten. Und ich werde euch segnen und daraus Möglichkeiten werden lassen. Also auch hier so zwischen den Zeilen, unwahrscheinlich ermutigend und ein Trost. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Symbolischen. Und da spielt der Wein eine ganz große Rolle. Das Weinwunder steht ja einmal in der Parallele zum sogenannten Brotwunder. Kennen wir alle die Geschichte, wo 5000 Leute Jesus zuhören, am Ende sind sie hungrig und wollen nach Hause gehen. Die Jünger sagen zu Jesus, schickt sie mal nach Hause, die sind hungrig. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und die sagen, hä, wovon? Wir haben nichts. Was habt ihr denn? Ja, mal gucken, suchen sie mal herum. 5 Brote und 2 Fische. Gebt mir, was ihr habt. Jesus segnet die 5 Brote und die 2 Fische. Die Leute, die Jünger gehen los und verteilen. Alle werden satt, über 5000 Leute. Und es bleiben noch 12 Körbe an Resten übrig. Im Grunde ganz ähnlich gelagert. Genauso hier, wir haben nichts, wir haben nur Wasser. Gebt mir, was ihr habt. Er segnet das Wasser. Es wird ein köstlicher Wein. Und das Fest wird noch mal schöner als vorher. Und das ist natürlich eine ganz tiefe Botschaft, die an uns gerichtet ist. Und dazu muss man wissen, dass der Wein in der ganzen Bibel eine symbolische Bedeutung hat. Der Wein gehört zum Messias dazu. Es gibt über 300 Prophezeiungen im Alten Testament, die auf den Messias, also auf Jesus hinweisen. Und eine ganze Reihe davon haben etwas mit dem Wein zu tun. Eine Messias-Prophezeiung steht im 1. Buch Mose im 49. Kapitel. Da heißt es, also er, der Messias, der angekündigte Retter, bindet am Weinstock sein Reittier fest, seinen Esel am Rebstock. Er wäscht in Wein sein Kleid, in Traubenblut sein Gewand, feurig von Wein funkeln seine Augen. Also der Wein ist natürlich ein Zeichen von Reichtum, von Wohlstand, von Gesegnetsein. Und wenn der Messias kommt, dann kommt er mit seinem Reichtum, natürlich im symbolischen Sinne. Und er wird für unser Wohl eintreten. Und es wird herrlich und fantastisch und wunderbar sein. Es wird ein Fest sein, wenn der Messias kommt. Also Wein als Zeichen der messianischen Zeit. Und so ist das auch hier zu verstehen. Dass es hier um den Wein geht, heißt, die Heilszeit hat begonnen. Der Messias ist da und jetzt tut er sein erstes Zeichen. Der Wein ist eben auch ein Zeichen für ein herrliches Fest, für wunderbare Gemeinschaft, für Liebe, für Freude. Und alles das spielt in der messianischen Zeit eine große Rolle. Und so wie praktisch dieser Wein, hätte auch ein kleiner Krug gereicht. Aber nein, alle Krüge wurden mit Wasser gefüllt und Jesus hat aus allem Wein gemacht. Und das zeigt dieses Übermaß des Segens Gottes, das Übermaß, mit dem er uns beschenken möchte, die Fülle, mit der er uns beschenken möchte, mehr als genug. Und das ist eben das Werk des Messias. Das ist das Bild für die überwältigende Liebe Gottes und für die Freude, die seine Liebe auslösen möchte. Wir finden in der Bibel immer wieder Bibelverse, die darauf hinweisen. Paulus sagt später, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also es ist nicht der Wein, sondern es ist die Liebe Gottes, die Farbe Rot, die Liebe. Und Wein steht natürlich auch für Blut. Natürlich schwingt in diesem ganzen Ereignis schon das Abendmahl mit. Schwingt das mit, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat. Ich habe aus einem Kloster ein Kreuz geschenkt bekommen, das hängt bei mir im Arbeitszimmer. Da ist Jesus, der Gekreuzigte, zu sehen. Und das Blut, das strömt, also wie aus einem Wasserhahn, aus sämtlichen Wunden heraus. Ist eigentlich nicht schön anzusehen, aber es ist eine tiefe Botschaft. Denn so wie hier in der Fülle der Wein fließt, so möchte Gottes Liebe fließen. Und der tiefste Ausdruck seiner Liebe begegnet uns in dem, was am Kreuz geschehen ist, wo Jesus selbst sein Leben für uns lässt, sein Leben opfert, damit uns vergeben wird, damit uns die Liebe Gottes geschenkt wird und wir die Fülle erfahren und das ewige Leben. Ja, und das Abendmahl schwingt natürlich auch mit, denn das Abendmahl ist im Grunde immer eine Erinnerung an dieses Hochzeitsfest. Und es wird auch gesagt, dass das Abendmahl, dass dieses Fest ein Vorschein ist der Ewigkeit. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, und eines Tages werde ich wieder von der Frucht des Weinstockes mit euch zusammen trinken in der Herrlichkeit meines Vaters. Und der Himmel wird beschrieben wie ein unwahrscheinlich schönes, herrliches Hochzeitsfest. Und Jesus selbst wird dann der Bräutigam sein. Und wir als Christen, wir als Gemeinde sind dann die Braut und werden mit ihm die Ewigkeit teilen. Ja, und das bringt mich zum nächsten Punkt, was wir eben leider so ein bisschen vergessen haben und der Aufbau unserer Kirchen, wo wir alle so hübsch wie auf der Schulbank in Reihe und Glied sitzen, fördert das so ein bisschen. Auch die Art der Tradition, wie wir Gottesdienste feiern, dass die Gemeinde eher so passiv ist, so war das in der Urchristenheit überhaupt nicht. Die trafen sich in den Häusern und es war jedes Mal ein Fest, wenn die zusammenkamen. Und das wird ja in diesem Hochzeitsfest auch deutlich. Der Glaube hat etwas mit Feiern zu tun. Der Glaube ist ein Fest der Liebe und der Freude. Und das ist eigentlich total verblüffend. Ich habe mich in den letzten Monaten sehr intensiv mit der Zeit in Israel, mit dem Leben in Israel beschäftigt, zur Zeit Jesu. Und es gab damals ganz viele verschiedene Gruppen und Strömungen. Juden, die auf der Suche waren. Und es gab also regelrechte Bewegungen, die immer auch sich entschieden hatten für einen bestimmten Lebensstil. Und das, was Jesus hier lebt, passt da überhaupt nicht rein. Das war nicht im Angebot seiner Zeit. Es ist also verblüffend, dass Jesus hier sozusagen feiert, dass er überhaupt auf einer Hochzeit ist, dass er Wein trinkt und auch noch andere zum Weintrinken verführt. Hier ist keine Askese. Er ist sozusagen keine Spaßbremse. Er ist kein Spielverderber. Man beschimpft ihn und verspottet ihn als Fresser und Säufer. Das ist ein Bibelzitat. Weil er eben so fröhlich bei den Leuten ist und überall dabei ist und aus dem Leben ein Fest macht. Da ist keine Enthaltsamkeit. Keine fromme Penetranz, das darf man nicht und dies darf man nicht und hier muss man anständig sein, so in diesem Sinne. Keine asketische Weltverneinung. Und wenn man das mal vergleicht mit diesen Bewegungen und Strömungen, die zur Zeit Jesu eigentlich angesagt waren, das war das Angebot, was es damals gab. Da gab es zum Beispiel das traditionelle Judentum, das eben so ganz starr in den Traditionen und Ordnungen lebte, könnte man fast ein bisschen vergleichen mit unserer traditionell etwas eingefahrenen Form. Und die waren in der Tendenz auch recht angepasst an die römischen Herrscher im Land. Also von denen konnte man nicht viel erwarten, keine Erneuerung. Dann gab es die Pharisäer, die lebten so einen starren, engen Gebotsgehorsam ohne Liebe und Freude. Das war also fast ein bisschen sklavisch, waren sie darauf bedacht, eben die Gebote und die Gesetze einzuhalten. Dann gab es die Sadduzäer, eine andere Gruppe in Israel, die lehnten die Auferstehung ab. Also so Freudenfest im Himmel und wo wir uns alle wiedersehen, das gab es dann nicht. Es war auch eher etwas trist und sehr diesseitig und so diese religiöse Tiefe und der Blick aufs Übernatürliche fehlte da. Dann gab es die Essener. Die Essener waren schon eher so eine Gruppe, wo man sagen könnte, alle Christen hätten auch zu denen überlaufen können. Es gab eine Zeit lang das Gerücht, die wären irgendwo in der Wüste in so einer kleinen Gruppe und hätten sich zurückgezogen. Das war nur eine. Die Essener waren wirklich eine Bewegung mitten unter dem Volk. Die waren auch erkennbar an weißer Kleidung und lebten eben total asketisch. Aßen kein Fleisch, fasteten ständig. Viele von ihnen waren nicht verheiratet, also wie Mönche und Nonnen heute leben. Und komischerweise waren sie auch bewaffnet. Sie zogen von Ort zu Ort und hatten, falls Räuber kommen, eben ein Schwert dabei. Was komisch ist, ne? Wenn man das jetzt so mit der Bewegung von Jesus vergleicht, wo ja die Liebe eine große Rolle spielt. Dann gab es noch eine andere Gruppe von Spirituellen, die sogenannten Therapeuten. Die lebten sehr gesund, fasteten ganz, ganz viel, waren sehr asketisch, wirkten fast ein bisschen elitär, weil sie sich für die wahren Gläubigen hielten. lebten tendenziell isoliert und hatten also keine Freude an der Welt, sondern im Gegenteil, die Welt war für sie eigentlich eher das Böse und deshalb auch alles weltliche Verhalten. Und dann gab es noch die Zeloten, die bewusst in den bewaffneten Kampf gegen die Römer zogen. Also das war die Umwelt, in der Jesus predigte. Und dann geht er zu einer Hochzeit und feiert mit, lacht mit und sorgt dafür, dass das Fest auch gelingt. Und dadurch wird von seiner Predigt deutlich, der Glaube ist ein Fest. Es geht um Freisein, es geht um Freude, es geht um eine gute Gemeinschaft. Es geht um Weltbejahung, weil Gott diese Welt geschaffen hat. Und der Wein ist etwas, was zu dieser Schöpfung dazugehört, ein wunderbares Geschenk Gottes. Und dann predigt er vom Reich Gottes, lädt alle Menschen ein, in das Reich Gottes zu kommen und sagt, das Reich ist nahe, Gott ist bei euch. Und dieses Reich Gottes beschreibt er wie ein Fest, wie ein Hochzeitsfest, ein Fest der Freude, weil wir eingetaucht werden in Gottes Liebe und diese Liebe uns befreit zu einem völlig neuen Leben und einem neuen Weg. Ja, und dieses Hochzeitsfest wird ja so fast so ein bisschen von Jesus übernommen, muss man sagen. Das steht ja auch zwischen den Zeilen. Dadurch, dass er sozusagen der Spender des Weines wird, macht er sich ja ein wenig zum Gastgeber. Und das spielt auch zwischen den Zeilen eben eine Rolle. Gott lädt uns ein zu einem Fest, zum Fest des Glaubens. Und er möchte, dass dieses Fest gelingt, dass es wirklich festlich und fröhlich zugeht, dass wir frei sind, dass es auch um eine tolle Geselligkeit, ein gutes Miteinander geht, dass alle Ängste und Sorgen, die man als Mensch im Laufe seines Lebens haben könnte, eingebettet sind in diese Gewissheit, Gott ist da und bei Gott bin ich geborgen und selbst der Tod kann mir nichts anhaben, weil ich eine herrliche Zukunft vor mir habe, wo dieses Freudenfest noch einmal in besonderer Weise gefeiert werden wird. Die Urchristen haben das so verstanden. Wenn die Urchristen zusammenkamen, Paulus musste mehrfach einschreiten, weil die es übertrieben haben. Die waren so ausgelassen und gesellig zusammen. Er sagte, es ist nicht gut, wenn einige schon betrunken sind, wenn die anderen erst kommen. Also man sieht, also die Probleme waren völlig anders gelagert als bei uns. Und das war aber nicht einfach nur Party, sondern da war die Botschaft angekommen. Der Glaube wurde zum Fest und die Menschen waren berührt, die waren freigesetzt. Sie wussten, sie brauchen nicht mehr das Korsett der Gebote, sie brauchen nicht mehr diese starre, freudlose Askese. Sie brauchen sich nicht anstrengen, um Gottes Gunst zu erwerben, sondern Gott liebt sie. Ich habe gerade gestern einen Vortrag gehört, da wurde Augustinus, der Kirchenvater Augustinus zitiert, ein Zitat, das ich noch nicht kannte. Augustinus sagte, Gott ist die Sehnsucht nach dem Menschen. Gott ist die Sehnsucht nach dem Menschen. Gott liebt uns schon längst und deshalb dürfen wir die Einladung annehmen zu diesem fantastischen Fest und dürfen hineinplatzen, hineinstürmen und sagen, an diesem Fest des Glaubens möchte ich teilnehmen. Dieses Fest des Glaubens soll mein Leben ausfüllen. In dieser Gewissheit der Nähe Gottes, in der Gewissheit der Vergebung, in der Gewissheit seiner Liebe, seines Daseins, seines Mit-mir-Seins und dass er meine Zukunft sein wird, in dieser Gewissheit will ich leben und mein tägliches Leben gestalten. Im Johannesevangelium wird dieses Wunder als das erste Zeichen Jesu behandelt. Es gibt 7 Zeichen im Neuen Testament, auch kein Zufall. 7 Ich-Bin-Worte, 7 Zeichen. Die 7 Zahl ist eine heilige Zahl. Und bei diesem ersten Wunder heißt es aber nicht, Mensch, die Leute waren erstaunt und alle schlossen sich Jesus an, sondern da heißt es bei dem ersten Wunder nur, so tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, die Liebe und Freude und Festlichkeit des Glaubens und seiner Messianität. Und dann heißt es, und seine Jünger glaubten an ihn. Die Jünger waren die einzigen zu diesem Zeitpunkt, die erkannten und verstanden, was da eigentlich vorgegangen ist. Und nachdem Jesus am Ende gekreuzigt war und auferstanden war, da erkannten sie erst recht, was mit diesem Wunder geschehen ist und was dieses Weinwunder letztendlich bedeutet, dass Jesus sich verströmt aus Liebe in unser Leben hinein. Und es ist nicht die Frage, ob Gott uns so begegnen möchte, ob er uns so begegnen wird, sondern Gott ist die Sehnsucht nach dem Menschen. Das ist sein Wesen. Und wenn wir sagen, Herr, hier bin ich, komm in mein Leben, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, so wie Jesus Gast gewesen ist auf dieser Hochzeit, sei du Gast in meinem Leben, sei du da, dann tun wir etwas, was seinem Willen und seinem Wesen völlig entspricht. Und er wird sich verströmen aus Liebe, so wie er das bei der Hochzeit in Kana getan hat. Der alte Kirchenvater Hieronymus, der berichtete um 340 herum, dass einmal ein Kritiker zu ihm gekommen ist und spottete über dieses Fest und meinte, meine Güte, wir haben so viele Asketen hier bei uns und ihr erzählt solche Geschichten von dieser Hochzeitsfeier. Und das müssen ja einige hundert Liter gewesen sein, die Jesus da in Wein verwandelt hat. Wurde denn dieser Wein auch ausgetrunken von allen, die da waren? Da müssen sie ja Sternhage voll gewesen sein, das meinte er damit. Und dann antwortete der Kirchenvater Hieronymus, nein, wir trinken noch heute davon. Tolle Antwort. Und wenn wir heute aufs Abendmahl zugehen, dann kann ich diesen Satz nur wiederholen. Wir trinken noch heute davon. Das Abendmahl ist ein kleines Beispiel für das Fest des Glaubens und dass wir eingeladen sind und dass Jesus das Wunder vollbringt, diesen Wein zu verwandeln in seine Liebe, in seine Freude, in seine Gegenwart, in seinen Segen. Und diese Einladung gebe ich weiter. Lasst unser Leben zu einem Fest werden, indem wir Gottes Einladung annehmen. Amen.